Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie, wieder mit dabei meine Kollegin Nele.
Hallo.
Und heute geht es um ein Thema, das ja bei vielen wahrscheinlich erstmal nach Brüssel und Juristerei klingt und auch so EU-Klein gedruckten.
Aber tatsächlich hat das Ganze viel mehr mit unserem Alltag zu tun. Und zwar mit Demokratie, Meinungsfreiheit, aber auch unabhängigen Gerichten. Also eigentlich die Grundlagen eines freien und gerechten Zusammenlebens.
Okay, ihr wundert euch wahrscheinlich schon, was heute das Thema sein soll. Aber unser heutiges Thema soll sein Rechtsstaatlichkeit in der EU. Oder halt auch anders gefragt, was passiert denn eigentlich überhaupt, wenn Mitgliedstaaten sich nicht mehr an die Spielregeln halten?
Wir schauen also heute mal konkret auf bestimmte Mitgliedstaaten, und zwar auf Ungarn und Polen. Länder, die in den letzten Jahren ja sehr viele Schlagzeilen gemacht haben und oftmals auch in der Kritik standen. Aber wir wollen auch einen Blick auf die Europäische Union selbst werfen und die Frage stellen, hat sie die richtigen Instrumente, um Demokratieabbau überhaupt zu stoppen? Oder ja, ist sie im Endeffekt eher ein Schiedsrichter ohne Pfeife?
Ja, ein Schiedsrichter mit Pfeife, aber ohne Konsequenzen, das wäre natürlich auch nicht viel besser.
Das stimmt natürlich, und wir wollen versuchen, in dieser Folge nicht nur mit Paragraphen um uns zu werfen, sondern auch mit ein paar Geschichten und politische Konflikte zu beleuchten, um letztendlich einen klaren Blick darauf zu werfen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht.
Ja, aber fangen wir erstmal ganz simpel an und vielleicht beleuchten wir erstmal, was so Rechtsstaat überhaupt bedeutet, was es so heißt. Oder auch Rechtsstaatlichkeit, das klingt ja erstmal abstrakt für einige, aber ja, was bedeutet das überhaupt konkret?
Vielleicht ganz praktisch erstmal gesagt, bedeutet das, der Staat muss sich an seine eigenen Regeln halten. Denn Gesetze gelten für alle, auch für die Regierungen. Und es gibt dafür extra natürlich unabhängige Gerichte, die überprüfen, ob die Politik sich eben an Recht und Gesetz hält. Und natürlich sollen Menschenrechte auch geschützt werden, für alle, auch für Minderheiten, die es eben in einem Staat gibt.
Das bedeutet aber auch, die Medien dürfen die Regierung kritisieren und die Opposition muss ihre Arbeit frei machen können und niemand darf willkürlich verhaftet oder verurteilt werden.
Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu dem entscheidenden Punkt. Diese Prinzipien sind nicht nur Wunschdenken, sondern auch in den ganzen Verträgen der Europäischen Union festgeschrieben. Zum Beispiel steht in Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union explizit, Zitat, die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte.
Das heißt auch, jedes Land, das der EU beitritt, verpflichtet sich verbindlich auf diese Werte.
Und die Europäische Union baut natürlich auch auf Vertrauen, denn ohne Rechtsstaat gibt es im Endeffekt keine faire Zusammenarbeit, also keine faire Justiz und auch keinen fairen Binnenmarkt.
Ja, denn wie soll ein deutsches Unternehmen in Ungarn beispielsweise investieren, wenn es dort keine unabhängigen Gerichte gibt? Oder wie kann eine Journalistin, ein Journalist in Polen arbeiten, wenn Medien unter staatlicher Kontrolle aufstehen? Ihr merkt vielleicht schon, wir haben jetzt zwei Beispiele mit Ungarn und Polen. Da wollen wir auch heute in der Folge so ein bisschen weiter drauf schauen.
Genau, also kurz gesagt, erstmal für diesen einleitenden Part, der Rechtsstaat ist im Endeffekt irgendwie das Fundament, auf dem alles andere steht. Und jetzt, wie Amelie gerade schon ein bisschen angeteasert hat, wollen wir uns den Fall Ungarn mal ein bisschen genauer anschauen.
Ja, das ist ein Land, 2004 mit viel Euphorie der EU beigetreten. Ja, mehr oder weniger als Hoffnungsträger auch unter den ganzen neuen Mitgliedern.
Und dann kam Viktor Orban, der seit 2010 mit seiner Fidesz-Partei Ungarn regiert und das auch mit deutlicher Mehrheit. Und er nutzt eben diese Mehrheit, um die Machtverhältnisse im Land systematisch zu verändern und zu untergraben.
Also man kann halt schon sagen, das Verfassungsgericht wurde geschwächt und die Medienlandschaft auch zentralisiert. Die Justiz wurde durch politische Eingriffe auch eingeschränkt, etwa durch die Einführung einer Disziplinarkammer. Und das kann natürlich Richter und Richterinnen auch einschüchtern.
Ein weiteres Beispiel, mehr als 500 Medienhäuser wurden in eine regierungsnahe Stiftung überführt, die sogenannte KESMA, vielleicht auch KESMA ausgesprochen. Genau, also in dem Moment kritische Berichterstattung ist fast unmöglich.
Und NGOs, also zivilgesellschaftliche Organisationen, wurden ebenfalls ins Visier genommen. Und es gab ein Gesetz, das sie halt auch dazu zwang, sich als ausländisch finanziert zu kennzeichnen. Also ein klarer Versuch auch, sie zu diskreditieren.
Die Europäische Union reagierte 2018 darauf. Das Europäische Parlament leitete ein Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn ein, wegen einer eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Rechtsstaatlichkeit.
Das klingt heftig, aber dieses Verfahren steht auch seit Jahren still, um das vielleicht mal so ein bisschen gediegener wieder zu betrachten.
Ja.
Denn ja, für harte Sanktionen, etwa den Entzug von Stimmrechten, braucht es halt eine Einstimmigkeit im Rat und die gibt es nicht.
Denn, Überraschung, Polen blockiert unter anderem diese Sanktionen gegen Ungarn und umgekehrt passiert ja etwas Ähnliches. Das Ganze ja riecht so ein bisschen nach einem politischen Deal, der die Europäische Union letztendlich in so eine Sackgasse manövriert hat, was eben dieses Verfahren gegen Ungarn und die Vorwürfe gegen Ungarn angeht.
Ja, manche sprechen da auch von einem autoritären Schulterschluss, also zwei Staaten, die sich gegenseitig den Rücken frei halten.
Genau, wir haben jetzt Polen ja gerade schon so ein bisschen angesprochen und auch hier wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken, was da eigentlich so passiert. Also vielleicht so eine Überschrift, die man da wählen könnte, Polen zwischen Rückschritt und Neubeginn. Genau, Polen ist so ein bisschen auch ein Sonderfall, wenn man so möchte. Auch hier gab es über Jahre hinweg massive Kritik, vor allem unter ja der nationalkonservativen PiS-Regierung.
Und zwischen 2015 und 2023 wurde dort die Justiz Stück für Stück umgebaut. Die Regierung setzte das Verfassungsgericht unter Kontrolle und führte Disziplinarmaßnahmen gegen Richter, Richterinnen ein und beschränkte auch die Pressefreiheit.
Die EU-Kommission klagte dagegen mehrfach, genau, und bekam letztendlich auch recht. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass die Justizreformen Polens gegen das geltende EU-Recht verstoßen.
Aber die PiS-Regierung ignorierte dieses Urteil zum Teil einfach und machte halt weiter.
Seit 2023 gibt es jetzt einen Regierungswechsel. Donald Tusk, ein ehemaliger EU-Ratspräsident, übernahm das Ruder, genau, mit einer sehr klar pro-europäischen Einstellung und eben auch einem entsprechenden pro-europäischen Kurs.
Und Tusk hat angekündigt, die Unabhängigkeit der Justiz wiederherzustellen, die Medien zu stärken und die Demokratie zu revitalisieren.
Aber das ist natürlich ein ganz schön langer Weg und viele Institutionen sind nachhaltig beschädigt worden. Loyalitäten in Justiz und auch Verwaltung bestehen fort und die Gesellschaft ist dahingehend auch sehr, sehr gespalten in Polen.
Und die Europäische Union begleitet diesen Prozess und zeigt sich offen, blockierte Mittel auch freizugeben, wenn echte Reformen erkennbar sind.
Genau, das ist auch schon eine schöne Überleitung zu dem nächsten Punkt, den wir ein bisschen besprechen wollen, und zwar die Frage, welche Werkzeuge hat denn die Europäische Union eigentlich, um gegen fehlende Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel vorzugehen. Die EU hat nicht nur Artikel 7, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben, es gibt auch weitere Instrumente, um Mitgliedstaaten zur Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu bewegen.
Das wäre zum Beispiel der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus. Und seit dem Jahr 2020 können EU-Gelder gekürzt oder auch eingefroren werden, wenn ein Mitgliedstaat EU-Mittel halt missbraucht oder die Rechtsstaatlichkeit auch untergräbt.
2022 war Ungarn das erste Land, das unter diesem Mechanismus Gelder verlor, und zwar über 6 Milliarden Euro, die damals eingefroren wurden.
Ja, das war dann wirklich auch ein echter Wendepunkt, weil zum ersten Mal wurden halt finanzielle Sanktionen mit politischen Bedingungen auch verknüpft.
Allerdings ist auch zu sagen, dass Orbán damals sofort darauf reagierte, und zwar mit so gewissen Scheinreformen, wenn man das so nennen möchte, und kosmetischen Änderungen. Also einige Gelder wurden dann später freigegeben, andere blieben weiterhin eingefroren, aber so ein richtiger Wandel war eigentlich nicht zu erkennen.
Und KritikerInnen sagen, die EU lässt sich zu leicht täuschen. Die Kommission will Kooperation zeigen, aber das Risiko ist, dass sich autoritäre Regierungschefs halt auch genau darauf verlassen.
Da kann man jetzt natürlich auch die Anschlussfrage stellen, was steht denn jetzt für die Europäische Union dabei überhaupt auf dem Spiel? Am Ende steht eigentlich die große Frage, wie glaubwürdig ist denn die EU als Wertegemeinschaft noch, wenn sie die eigenen Regeln nicht durchsetzen kann in einigen Mitgliedstaaten?
Weil es ist so, wenn BürgerInnen sehen, dass Regierungen ungestraft Institutionen schwächen, steigt auch das Misstrauen. Also nicht nur gegenüber der nationalen Politik, sondern halt auch gegenüber der gesamten EU.
Zugleich zeigen Umfragen, in vielen EU-Staaten ist das Vertrauen in die Europäische Union stark gesunken in den letzten Jahren, auch weil sie zu zögerlich auf autoritäre Entwicklungen reagiert hat.
Die Frage ist also, was ist denn überhaupt die Alternative? Sollte die EU härter durchgreifen, also auch auf die Gefahr hin, Mitgliedstaaten weiter zu entfremden?
Oder ist die Europäische Union gerade deshalb stark, weil sie eher auf Dialog setzt und Kompromissfindung und nicht mit der Brechstange arbeitet?
Eventuell braucht es auch beides, also eine klare rote Linie oder klare rote Linien und gleichzeitig auch Angebote zur Rückkehr. Also die Demokratie ist kein Zustand so, sondern ein Prozess.
Was bleibt also über? Wir wollen so ein kleines Fazit wagen. Also der Rechtsstaat ist kein Selbstläufer, wie man jetzt hoffentlich erkannt hat, auch nicht innerhalb der Europäischen Union. Er muss aktiv verteidigt und gepflegt werden und notfalls halt auch wiederhergestellt werden.
Und die Europäische Union hat halt Mittel. Sie hat Berichte, Gerichte, Geld, Aber was sie halt braucht, ist auch politischer Wille, diese Instrumente auch entschlossen einzusetzen.
Wenn ihr vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen wollt in diese ganze Thematik, schaut euch auf jeden Fall auch den aktuellen Rechtsstaatlichkeitsbericht der EU-Kommission an oder ja verschiedene Verfahren, die vor dem Europäischen Gerichtshof liefen in den letzten Jahren.
Ja, und wenn ihr für euch selbst auch nochmal ein bisschen tiefer auch in diese ganze Thematik auch einsteigen möchtet, dann könnt ihr euch auch selbst fragen oder auch andere mal, was bedeutet für dich bzw. für euch eigentlich Rechtsstaat? Weil die Antworten sagen oft mehr über unsere Demokratie aus, als man denkt.
Genau, das war es dann eigentlich auch schon für heute mit unserer Ausgabe Götterfunken. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und vielleicht habt ihr auch ein bisschen was Neues gelernt.
Ja, ansonsten bleibt wachsam, bleibt neugierig und vor allem auch bleibt demokratisch.
Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.